Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus 5. Mose Kapitel 8 von Vers 12 an. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft und dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war, und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit er dir hernach wohltäte. Du könntest sonst sagen, in deinem Herzen, meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf dass er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Wirst du aber den Herrn, deinen Gott, vergessen und anderen Göttern nachfolgen und ihnen dienen und sie anbeten, so bezeuge ich euch heute, dass ihr umkommen werdet. Eben wie die Heiden, die der Herr umbringt vor eurem Angesicht, so werdet ihr auch umkommen, weil ihr nicht gehorsam seid der Stimme des Herrn, eures Gottes. Das Volk Israel steht kurz vor dem Einzug in das Land Kanaan. Mose nutzt diese Situation durch den Heiligen Geist, um die Blicke der Israeliten noch einmal rückwärts zu lenken, aber auch vorwärts in die Zukunft zu richten. Er erinnert sie daran, wie Gott sie 40 Jahre lang durch die Wüste geführt hat. Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste. Er hat sie während dieser Jahre erzogen, wie ein Mann seinen Sohn erzieht, hat ihnen immer wieder gezeigt, wie völlig abhängig sie von ihm waren, aber auch wie wunderbar er immer wieder für sie sorgte. Sie hatten wirklich viel Grund, Gott dankbar zu sein für seine große Vaterliebe. Und nun wollte Gott sie in ein herrliches Land führen, das er ihren Vätern verheißen hatte. Ein außerordentlich fruchtbares Land. Und er ermahnt sie im Blick auf die Zukunft, doch ja dankbar zu sein für alles, womit Gott sie beschenken wollte, und nicht die Abhängigkeit von ihm zu verlieren. Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und Brunnen und Seen sind, die an den Bergen und in den Auen fließen, ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen, ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt, ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt, ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Anschließend warnt er vor Vergesslichkeit, vor Stolz und Abfall und damit vor der großen Sünde der Undankbarkeit. Und darauf liegt das Hauptgewicht in den Versen, mit denen wir uns heute Morgen befassen wollen. Auch wir dürfen voller Dankbarkeit sein, wenn wir darüber nachdenken, wie große Wohltaten geistlicher und auch materieller Art Gott uns in der Vergangenheit erwiesen hat. Sie sind unzählig. Wir erfuhren neulich in einem Missionsbericht etwas von der großen Dankbarkeit behinderter Kinder in einem Kinderheim in Uganda für alle großen und auch für alle kleinen Hilfen, die ihnen zuteil werden. Und wir wollen in puncto Dankbarkeit nicht nachstehen. Wenn wir nur einige Augenblicke still würden und nachdenken würden, so würde uns unwahrscheinlich vieles einfallen, wofür wir danken dürfen. In der Regel ist es ja so, dass wir auf das schauen, was wir nicht haben, statt für das zu danken, was wir haben, was Gott uns geschenkt hat, bisher, in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart. Und das ist immer auch ein Angeld für das, was Gott uns in der Zukunft noch schenken möchte. Wer das menschliche Herz ein wenig kennt, der weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es dankbar ist und auch in Zukunft dankbar bleibt. Lieber Mose, ist es denn nicht selbstverständlich, dass wir jetzt voller Dankbarkeit sind und auch in Zukunft dankbar sein werden? Wir kommen aus der Wüste in ein wunderbares Land und wir sollten dafür nicht dankbar sein und auch dankbar bleiben? Dazu musst du uns doch nicht erst ermahnen und uns vor der Undankbarkeit warnen. Nun, die Geschichte Israels zeigt, dass diese Ermahnungen durchaus nicht überflüssig waren. Bis in unsere Tage hinein ist die Geschichte Israels eine Geschichte des schnöden Undanks Gott gegenüber und darin eben auch ein Abbild des menschlichen Herzens überhaupt und auch unseres eigenen Herzens. Wie sehr neigt doch auch das Herz der Gläubigen dazu, den Weg der Dankbarkeit zu verlassen, besonders für das Geschenk der Gnade Gottes in Christus, Vergebung der Sünden. Und wie neigen wir doch dazu, uns immer wieder auf die eigenen frommen Leistungen verlassen zu wollen. Ein mahnendes Beispiel dafür sind uns immer wieder die Galater. Es ist schon erschreckend, dass nach verhältnismäßig kurzer Zeit, und Paulus kommt auch darauf zu sprechen, sie den Weg der Gnade verlassen hatten. Ihr seid von der Gnade gefallen, so muss er ihnen schreiben, die ihr nun durch das Gesetz gerecht werden wollt vor Gott, durch eigene fromme Anstrengungen und Leistungen. Auch die Kirchengeschichte zeigt, dass das menschliche Herz, und dazu gehören ja nun auch die Gläubigen, dass die Herzen der Gläubigen dazu neigen, den Weg der Gerechtigkeit, die uns in Christus Jesus geschenkt ist, zu verlassen. Ich las, dass nicht lange nachdem der Apostel Paulus heimgeholt worden war, schon das Evangelium gar nicht mehr so recht bekannt war. Die Hauptbetonung lag auf Hingabe, auf Dienst für Gott, bis hin zur Bereitschaft, den Märtyrertod zu erleiden. Und da kam dann eben auch das Gesetz wieder hinein und damit verbunden war eine Zunahme der Heilssicherheit, der Heilsgewissheit, ein Mangel an Heilsgewissheit. Man war sich seines Heils nicht mehr gewiss. Warum? Weil man es letztlich abhängig machte von den eigenen Leistungen. Statt sich ganz und völlig auf das zu verlassen, was Gott in Christus am Kreuz für sie getan hatte, was ihr ganzes Leben, ihr ganzes sündiges Leben abdeckte, verließen sie sich mehr und mehr auf ihren Dienst für Gott, auf ihr Heiligungsleben, auf ihre eigenen Anstrengungen und Bemühungen. Die Rechtfertigungslehre tat mehr und mehr zurück. Das geschah nicht lange nach dem Heimgang des Apostels Paulus. Was sollen wir sagen von unserer Zeit? Ich habe Kontakt zu einem Bruder, der innerhalb der Kirche seinen Dienst tut, einen sehr schweren Dienst, einen sehr angefochtenen Dienst. Was er mir so erzählt von dem, was verkündigt wird und was gesagt wird, das ist erschreckend. So erzählte er mir neulich, dass vor ungefähr 10 Jahren ein Pastor gesagt haben sollte, jetzt endlich brauchen wir das nicht mehr zu verkündigen, woran wir schon lange nicht mehr geglaubt haben. Das ist erschreckend und das sollte uns tief beugen, dass die Gemeinde Jesu so tief gesunken ist, dass das Kreuz, die Erlösung durch das Blut Jesu, die Vergebung der Sünden, die Versöhnung mit Gott, dass das alles gar nicht mehr im Zentrum steht, ja gar nicht mehr geglaubt wird und dass man froh darüber ist, dass man das Ganze los ist. Und in den Kreisen, wo man noch daran festhält, in den sogenannten konservativen Kreisen, tritt auch die Rechtfertigungslehre immer mehr in den Hintergrund. In den Vordergrund tritt das, was der Mensch jetzt tun muss, um Gott wohlgefällig zu leben. Das alles hat ja seinen Platz, aber nach dem Kreuz erleben. Und wir bleiben und leben ständig unterm Kreuz und um es noch besser auszudrücken, am Kreuz. Als solche, die mitgekreuzigt sind und die keine andere Gerechtigkeit vor Gott haben, als die Gerechtigkeit des Sohnes Gottes. Also die Geschichte Israels und nicht nur die Geschichte Israels zeigt, wie sehr das menschliche Herz dazu neigt, diesen Weg der Gnade zu verlassen, sondern eben auch die Geschichte der Gemeinde Jesu, was wir ja in der Kirchengeschichte immer wieder beobachten können. Und von daher ist die ernste Ermahnung durch Mose durchaus nicht überflüssig. Hüte dich, so heißt es hier. Hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Hüte dich vor den Hauptfeinden aller Dankbarkeit. Hüte dich vor dem stolzen, überheblichen Wesen und der damit aufs engste verbundenen Gottvergessenheit. Man kann sie nicht voneinander trennen. Und wie der Text uns zeigt, führt der Hochmut hin zur Gottvergessenheit und umgekehrt die Gottvergessenheit wiederum zum Hochmut. Hochmut ist an sich schon der Anfang der Gottvergessenheit. Denn wo Stolz ist, da kann Gott nicht sein. Man erkennt den Stolzen von Ferne, so heißt es. Und Luther hat einmal gesagt, je niedriger ein Mensch ist in seinen eigenen Augen, desto besser sieht Gott ihn. Der so hoch ist und so erhaben ist, dieser herrliche Gott sieht den, der niedrig ist, der im Staub liegt und nichts anderes zu bringen hat als sein eigenes sündiges Herz. Den sieht Gott. Aber den Stolzen, den sieht er und kennt er von Ferne. Wo der Stolz ist, kann Gott nicht sein. Und wo Gott ist, kann der Stolz nicht sein, hat der Stolz keinen Raum. Wir wenden uns zunächst der Gottvergessenheit zu. Zunächst sollten sie nicht vergessen, die Israeliten, dass Gott sie aus Ägypten geführt hat. Hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Der Auszug der Israeliten aus Ägypten war ja immer wieder das große Thema im Volk Gottes. Beim Passafest wurde daran immer wieder und immer wieder erinnert. Sie sollten sich an die schreckliche Zeit in Ägypten erinnern. Die bitteren Kräuter waren ein Bild dafür. Und an die große Tat der Befreiung durch Gott. Zu welch einer Dankbarkeit und Hingabe sollte sie das immer wieder aufs Neue führen. Und es handelt sich hier um ein großartiges Bild für die Befreiung, die Gott uns in Christus geschenkt hat. Befreiung vom Verdammungsurteil des Gesetzes, Befreiung von der Herrschaft des Gesetzes, Befreiung von der Macht der Sünde, Befreiung von der Macht des Todes. Von der Knechtschaft der Sünde und des Todes. Er, der Herr Jesus Christus, ist unser Passahlamm. Er hat uns herausgeführt aus der Knechtschaft der Sünde, dort am Kreuz, als er sein Leben für uns gelassen hat. Das ist auch für uns immer wieder der entscheidende Grund, zur Dankbarkeit. Lasst uns das nie vergessen, ihr Lieben. Und daran werden wir ja auch immer wieder erinnert. Wenn wir das Abendmahl feiern, aber auch sonst, wenn wir in der Bibel lesen, dann ist das für uns die Hauptsache. Der Herr Jesus hat uns herausgeführt aus Ägypten, das heißt aus der Knechtschaft der Sünde und des Verderbens. Lasst uns das nie vergessen. Lasst uns daran festhalten und Gott immer wieder und immer wieder dafür danken und ihn dafür preisen. Das war also das Erste, was Sie nicht vergessen sollten. Ferner sollten Sie nicht vergessen, dass Gott Sie durch die schreckliche Wüste geleitet hatte. Und dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war, und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben. Er selbst also, Gott selbst, ging seinem Volk voran. Das war Mose übrigens sehr wichtig. Nicht ein Engel sollte vorangehen, sondern Gott selbst sollte vorangehen. Das ist wichtig auch für uns. Des Tages in einer Wolkensäule und des Nachts in einer Feuersäule, so dass sie den Weg nicht verfehlen konnten. Durch all die Gefahren der Wüste hindurch hatte er sie geleitet. Und können wir das nicht auch so bezeugen? Hat er uns nicht geleitet, wie ein Hirte seine Schafe leitet? Hat er uns nicht aus mancherlei misslichen Situationen und Lagen herausgeführt oder uns darin bewahrt? Und da, wo wir nicht wussten, wie es weitergehen sollte, hat er uns als Einzelnen und als Gemeinde nicht immer wieder den Weg gezeigt, den wir gehen sollten? Haben wir nicht Grund zu danken, dass Gott uns geleitet hat, dass er uns geführt hat, mit seinen Augen geleitet, wie es heißt in Psalm 32? Und auch sollten Sie nicht vergessen, wie wunderbar Gott Sie versorgt hatte. Es wurde sicherlich manches Mal eng während der Wüstenwanderung. Und wir wissen, dass das Volk dazu neigte, in solchen Situationen zu murren und aufzubegehren. Gegen Mose und Aaron und letztlich gegen Gott selbst. Aber Gott hat sie immer wieder versorgt. Zur rechten Zeit hat er ihnen das gegeben, was sie nötig hatten. Und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben. Und genauso ist es uns ergangen, ihr Lieben. Und wiederum muss ich sagen, es ist dem Einzelnen unter uns so ergangen und es ist auch unserer Gemeinde insgesamt so ergangen. Gott hat unsere Gebete um materielle und auch um geistliche Versorgung erhört. Und schließlich sollten Sie es nie vergessen, dass Gott Sie als seine geliebten Kinder erzogen hatte. Sie sollten es lernen, völlig abhängig zu sein von ihrem himmlischen Vater. Das ist gemeint, wenn es hier heißt, er demütigte euch. Das heißt, er machte euch ganz arm, arm in euch selbst. Dass wenn er auf euch schautet, ihr nichts, aber auch gar nichts gesehen habt, was euch hätte weiterhelfen können. Er machte euch arm in euch selbst. Selig sind die, geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr. Damit ihr reich würdet in ihm allein und abhängig von ihm bliebet. Das war's, was Gott mit ihnen vorhatte, gehabt hatte und immer wieder auch später im Auge hatte für sein Volk. Und das sollten sie nicht vergessen. Und genau das ist es, was auch wir nicht vergessen dürfen, ihr Lieben. Dass Gott uns erzieht, wenn wir zu leiden und zu dulden haben, dass er uns ganz arm und abhängig machen will von ihm selbst und von seiner wunderbaren Gnade. Ich lese dazu mal einige Verse aus dem Hebräerbrief. Sie sind so kostbar und so wichtig und so wegweisend, dass ich sie uns nicht vorenthalten will. Denn das war das Problem der hebräischen Christen, dass sie das vergessen hatten, was wir nicht vergessen sollten. Ich lese einmal Hebräer Kapitel 12. Von Vers 5 an, und habt bereits den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu seinen Kindern. Mein Sohn, Achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit seinen Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollten wir uns dann nicht vielmehr unterordnen dem geistlichen Vater, damit wir leben? Denn jene, nämlich die leiblichen Väter, haben uns gezüchtigt für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, so wie sie es für richtig hielten, und haben dabei viele Fehler gemacht. Welcher Vater unter uns kann das nicht bezeugen von sich, wie viele Fehler er gemacht hat in der Erziehung seines Kindes oder seiner Kinder. Immer wieder haben wir Grund, uns darunter zu beugen und zu demütigen vor Gott. Aber es ist auch Vergebung da, ihr Lieben. Es ist auch Gnade da für uns, sodass wir immer wieder neu anfangen dürfen. Also die leiblichen Väter nach ihrem Gutdünken. Dieser aber, nämlich der geistliche Vater, unser himmlischer Vater, tut es zu unserem Besten. Das heißt, er macht nie einen Fehler. Nie in unserer Erziehung. Es mag so aussehen, aber es ist in Wirklichkeit immer anders, als wir denken. Mit welchem Ziel? Damit wir an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. Und das geschieht nur da, wo wir arm werden in uns selbst. Da haben wir Anteil an seiner Heiligkeit. Mehr und mehr. Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Und genau das sagt der Abschnitt hier in 5. Buch Mose, um euch hernach wohl zu tun. Im Augenblick tut es weh, wenn wir von Gott hart angenommen werden. Aber danach bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Das dürfen wir nicht vergessen, ihr Lieben. Und das sollten die Israeliten damals nicht vergessen. Und in all dem, und das ist nun ganz entscheidend wichtig, in all dem sollten sie Gott selbst nicht vergessen. Das heißt hier, darum hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Den Herrn, deinen Gott, vergisst. Und dann kommt all das, was Gott für sie getan hat. Das heißt also, es geht um den Geber aller Gaben. Es geht nicht nur um die Gaben, sondern es geht vor allen Dingen um den, der uns reichlich beschenkt hat mit wunderbaren geistlichen und auch materiellen Gaben. Und das ist von ganz entscheidender Bedeutung. Wenn die Gaben in den Vordergrund treten, wenn das, was wir von Gott empfangen haben als Wohltaten, in den Vordergrund tritt, dann verliert unser Herr Jesus Christus, der Geber aller Gaben, unser himmlischer Vater, den ersten Platz. Da kann man dann dankbar sein für die Gaben, aber man ist nicht mehr dankbar in der Hauptsache für die Gabe aller Gaben, nämlich für ihn selbst. Die größte aller Gaben ist Gott selbst und die Gemeinschaft mit ihm. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das ist die größte aller Gaben. Und ihr Lieben, Gott mag uns hier und da eine spezielle Gabe vorenthalten. Weil der eine hat mehr, der andere hat weniger und manche müssen auf irgendetwas in ihrem Leben gänzlich und völlig verzichten. Bis an ihr Lebensende. Aber eines dürfen wir haben, alle und jeder. Und darauf braucht niemand unter uns zu verzichten. Und das ist Gott selbst. Das ist die größte aller Gaben. Das erfreut mein Herz immer wieder aufs Neue. Herr, du magst mir das eine oder andere nicht gewähren. Aber zu dir selbst habe ich ständig Zugang durch das Blut deines Sohnes und darf mit dir selbst Gemeinschaft haben. Ich darf dich haben, den Geber aller Gaben. Und das ist das Größte und Herrlichste. Also bei aller Dankbarkeit für die Gaben, wir werden ja noch darauf zu sprechen kommen, dürfen wir den Geber nicht aus den Augen verlieren und nicht vergessen, was er für uns getan hat. Denn er hat das Volk Israel aus Ägypten geführt. Er hat sie durch die große Wüste geleitet. Und er hat sie versorgt mit allem, was sie brauchten. Er ist es gewesen und kein anderer. Und so sehr sie sich in Zukunft vor der Gottvergessenheit hüten sollten, so sehr auch vor dem Hochmut. Kommen wir also zu dem zweiten, und das ist der Hochmut, der mit der Gottvergessenheit aufs Engste verknüpft ist. Wie wir schon sagten, der Hochmut führt dazu, Gott zu vergessen, und die Gottvergessenheit führt zum stolzen, überheblichen Wesen, zu einem gewissen Dünkel. Wie sehr neigt doch der Mensch dazu, sich auf seine eigenen Fähigkeiten etwas einzubilden. Ich lese Vers 17. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Hüte dich davor, so zu denken. Hüte dich vor dem Stolz. Hüte dich vor dem überheblichen Wesen. Du könntest sonst denken, wenn du Gott vergisst, könntest du sonst denken, meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Ein Mensch, der vergisst, dass er alles der Gnade Gottes zu verdanken hat, wird alle seine Erfolge letztlich auf sich selbst zurückführen. Und darum mahnt der Apostel Paulus mit den Worten, Mensch, wer bist du eigentlich? Und was hast du, das du nicht empfangen hast, von Gott geschenkt bekommen hast? Und wenn du es empfangen hast, wenn es ein Geschenk der Gnade Gottes ist, warum rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Sondern wäre es zurückzuführen auf dein eigenes Verdienst, auf deine eigene Frömmigkeit, auf deine eigene Tüchtigkeit. Was rühmst du dich? Es ist ja paradox, aber auch ein hochmütiger, stolzer Mensch kann durchaus dankbar sein. Wir haben dafür ein Beispiel in der Bibel. Das Beispiel vom Pharisäer. Ja, wir kennen das Gleichnis. Neulich wurde eine Predigt darüber gehalten. Das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner. Dieser Pharisäer war dankbar. Er dankte Gott dafür, dass er moralisch besser ist oder sei als andere. Er dankte Gott dafür, dass er besser sei als jener Zöllner. Oder wie jene Sonntagsschullehrerin es formuliert hat in einem Gebet, nachdem sie die Kinder unterwiesen hatte, in diesem Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Sie betete: Herr, wir danken dir dafür, dass wir nicht so sind wie jener Pharisäer. Ja, wir danken dir dafür, dass wir nicht so sind wie jener Pharisäer. Dabei sind wir von Hause aus durch und durch Pharisäer. Wir sind nicht nur solche, und solche haben wir unter uns, die vor ihrer Bekehrung in groben Sünden gelebt haben, sondern jeder unter uns, wie er auch immer gelebt hat, moralisch gut oder moralisch schlecht, ist von Natur aus ein Pharisäer. Und deshalb auch die Neigung hin zur Werkgerechtigkeit, die Neigung hin, sich zu verlassen auf eigene fromme Leistung. So paradox es klingen mag, aber der fromme alte Adam ist stolz auf seine Demut. Als ich das neulich einmal einer Frau sagte, mit einem Doktortitel, in der Apotheke, ich sprach sie an auf ihren Doktortitel. Naja, habe ich zu ihr gesagt, solange man nicht stolz darauf ist, ne, ist ja was Gutes. Ist ja nicht schlecht, einen Doktortitel zu haben. Ne? Naja, gut, das hat sie so akzeptiert. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wissen Sie, was der schlimmste Stolz ist? Das ist der Stolz, wenn man stolz ist auf seine Demut. Naja, sagte sie, das ist ja paradox, ne? Wie kann man stolz sein auf seine Demut? Das ist auch paradox. Aber so sind wir. Wenn unser alter Adam fromm wird und immer frömmer wird, dann wird er immer stolzer und hochmütiger auf das, was er in seiner eigenen Frömmigkeit ist und schon zustande gebracht hat. Das ist der Pharisäer in uns, schwer zu erkennen, nur im Lichte Gottes immer wieder zu entlarven. Und er gehört ans Kreuz, nirgendwo anders hin, nur ans Kreuz. Da hat der Herr Jesus diesen Pharisäer mit ans Kreuz genommen. Ich werde mit diesem Pharisäer in mir nicht fertig. Er ist das größere Übel in meinem Herzen. Ich werde damit nicht fertig. Aber einer ist damit fertig geworden, und das ist der Herr Jesus am Kreuz. Der Mensch neigt in seinem Hochmut dazu, die Verdienste Gottes auf sein eigenes Konto zu buchen, statt daran zu denken, dass man alles seinem Gott zu verdanken hat. Statt das zu bedenken, singt man inzwischen in unserem Volk mehr und mehr Lobeshymnen auf sich selbst, nachdem die Loblieder Gottes mehr und mehr verstummt sind. Man glaubt an sich selbst, achtet einmal darauf, man glaubt an sich selbst, man belohnt sich selbst, man ehrt sich selbst und rühmt seine eigene Tüchtigkeit und sein Vermögen. Und man möchte in unser Volk hineinrufen, was der Heilige Geist hier durch Mose dem Volk Israel zu sagen hatte, sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen. Er ist es doch. Sage nicht, meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Er ist es doch und kein anderer. Es ist wichtig zu bedenken, dass sich diese Gottvergessenheit und der Hochmut nicht von einem Moment zum anderen einstellen. Es handelt sich hier um einen schleichenden Prozess, der irgendwann dazu führt, dass man sich anderen Göttern zuwendet und dann eben auch zugrunde geht. Käme es nach und nach, also käme es nicht nach und nach, wäre es also kein schleichender Prozess, so wäre, wie Rabbi Hirsch sagt, ungehorsam Wahnsinn. Wenn die Strafe immer sofort auf dem Fuße folgen würde, dann würde man sich das sicherlich überlegen, ob man ungehorsam wäre. Aber da es ein schleichender Prozess ist, Gott oft schweigt zu dem, was geschieht, wiegt man sich in einer falschen Sicherheit, man merkt nicht, dass man auf dem Weg in den Untergang, ins Verderben ist. Man merkt es nicht. Und dieser schleichende Prozess vollzieht sich ja nicht nur außerhalb der Gemeinde Jesu in der Welt, er vollzieht sich auch bei uns selbst. Manche Dinge merken wir mit der Zeit gar nicht mehr. Und man fragt sich, ob nicht an irgendeiner Stelle im Leben eines Gläubigen energischer und endgültiger Widerstand geleistet worden ist gegen das, was Gott eigentlich wirken wollte in seinem Leben. Irgendwo muss es ja seine Ursache haben. Wenn wir bestimmte Wahrheiten nicht begreifen, wenn es geistlich mit uns nicht weitergeht, wenn wir keine Freude haben an Jesus und seinem Heil und an den guten Gaben, die Gott uns schenkt, irgendwo muss das ja seinen Grund haben. Kann es nicht daran liegen? Ich will das nur einmal als eine Frage unter uns stellen. Es geht mir ja nicht darum, euch zu verurteilen. Ich muss mich immer selbst fragen. Zunächst mal muss ich mich selbst fragen. Das Wort Gottes muss mich durchrichten, muss mich in die Buße führen. Dann kann ich es euch sagen. Könnte es nicht sein, dass jemand unter uns ist, der an bestimmter Stelle immer wieder gewarnt wurde, immer wieder gemahnt wurde, zu dem Gott geredet hat, vielleicht auch durch Brüder und Schwestern, aber der hartnäckig bei seinem Weg geblieben ist und irgendwann lässt Gott ihn dann gehen. Irgendwann sagt der Herr, du bist errettet, aber da komme ich mit dir nicht mehr weiter, jetzt musst du deinen Weg gehen. Kann es nicht so sein? Ein schleichender Prozess und irgendwann kommt dann der Augenblick, wo der Herr sich zurückzieht. So wendet man sich in seinem stolzen Wesen, das Gott vergisst, dem man durch Christus alles zu verdanken hat, heute. Jetzt sprechen wir über die Gesellschaft draußen. Es ist immer einfach, über die Gesellschaft draußen zu sprechen. Die sind ja alle nicht hier, ne? Ja, sie müssen alle hier sitzen, dann könnte man es ihnen sagen. Aber gut, es muss trotzdem gesagt werden. Auch in unserem Kreis. Man wendet sich anderen Religionen und ihren Göttern zu. Man gewährt nicht nur Religionsfreiheit, die der Staat ja gewähren muss, das betonen wir auch, der Staat muss Religionsfreiheit gewähren, sondern verleugnet im Land der Reformation seine christliche Prägung und ächtet unter dem Vorzeichen eines falschen Toleranzverständnisses vermehrt solche, die Christus als den einzigen Weg zum Heil bekennen. Das gilt für die Gesamtheit unseres Volkes, das gilt auch für den Einzelnen, wer in seinem stolzen Wesen vergisst, dass er alles Heil einzig und allein der Gnade Christi zu verdanken hat, wird sein Herz in der einen oder anderen Weise an andere Götter hängen. Man kann da nicht in einem Vakuum leben, das geht nicht. Entweder mein Herz hängt an Jesus oder es hängt an irgendetwas anderem. An einem Menschen, an einer Sache und letztlich an mir selbst. Es geht nicht anders. Die Geister, die durch die Reformation ausgetrieben worden sind, die kommen jetzt zurück. Europa, das Endzeitbabel, wenn wir das richtig verstehen von der Schrift her, eine Behausung unreiner Geister. Das ist schrecklich. Hütet euch davor, eure Herzen an andere Götter zu hängen. Das kann ganz unterschiedlich sein, bei uns Gläubigen auch. Ja? Gott redet ja, Gott arbeitet ja an uns, um uns davon zu lösen, um uns zu sagen, hör mal, nicht wahr, bin ich noch der Erste für dich? Bin ich überhaupt jemals der Erste für dich gewesen? Hütet euch davor. Wirst du aber den Herrn, deinen Gott, vergessen und anderen Göttern nachfolgen und ihnen dienen und sie anbeten, so bezeuge ich euch heute, dass ihr umkommen werdet. Eben wie die Heiden, die der Herr umbringt vor eurem Angesicht, so werdet ihr auch umkommen, weil ihr nicht gehorsam seid der Stimme des Herrn, eures Gottes. Nun, wenn wir uns das alles zu Herzen nehmen und bedenken, dass das Volk Israel der Stimme seines Gottes nicht gehorcht hat, es war ja immer nur ein kleiner Überrest, ihr Lieben. Man darf, auf der einen Seite muss man das Volk Israel insgesamt sehen, aber die Bibel lehrt uns vom Alten Testament her, es gab im Grunde genommen innerhalb dieses Volkes immer nur eine kleine Schar, die im engeren Sinne, im geistlichen Sinne auserwählt war. Das ganze Volk war äußerlich auserwählt, im Unterschied zu den Heidenvölkern, zu bestimmten Zielen. Aber es gab immer nur einen heiligen Überrest, bis in unsere Zeit hinein. Dieser heilige Überrest hängte sein Herz an den lebendigen Gott. Aber im Großen und Ganzen gehorchte man nicht der Stimme Gottes. Dann stellt sich die Frage, wäre es nicht besser gewesen, ihr Lieben? Ich hoffe, dass ihr noch ein bisschen Kondition habt, zuzuhören. Wäre es nicht besser gewesen, wenn Gott sie in der Wüste gelassen hätte, statt sie in dieses wunderbare, fruchtbare Land zu führen? Schließlich ist ihnen doch der Wohlstand zum Verhängnis geworden. Nun, auch in der Wüste haben sie kein besseres Bild der Dankbarkeit abgegeben. Immer wieder murrten sie gegen den Willen Gottes. Hätt's uns doch in Ägypten gelassen. Ja, da ging es uns besser als hier in der Wüste. Was machst du mit uns, Mose? Jetzt müssen wir in der Wüste sterben. Wären wir doch in Ägypten geblieben. Ach, ihr Lieben, das ist ein elender Testenstand. Ja? Wenn man nicht mehr in der Welt ganz zu Hause ist und man ist auch bei Jesus nicht ganz zu Hause. Man hinkt so auf beiden Seiten. Die Freuden der Welt sind einem verdorben und bei Jesus hat man auch nicht das gefunden, was man sich erhoffte. Ja, wenn da ein Mensch nicht unglücklich sein kann, das sind die elendesten Gestalten in dieser Welt überhaupt. Dann schon besser rein in die Welt und mit vollen Segeln alles genießen, was diese Welt zu bieten hat. Oder aber wirklich in enger Gemeinschaft mit Jesus zu leben und bei ihm das ganze und volle Glück zu finden. Aber so dazwischen, das taugt nichts. Das macht uns unglücklich. Und es macht nicht nur uns unglücklich, ihr Lieben, es macht auch andere unglücklich. Wir leben ja nicht für uns selbst, isoliert, sondern wir haben ja Beziehungen zum Ehepartner, zu den Kindern, zu den Geschwistern in der Gemeinde, zum Nachbarn oder am Arbeitsplatz, zu den Arbeitskollegen. Wir leben ja nicht isoliert. Und unser Unglücklichsein steckt andere an, zieht sie runter, sodass sie ebenfalls einen Teil unseres Unglückes abbekommen. Es ist also offenbar nicht der Wohlstand gewesen. Es ist nicht der Wohlstand gewesen. Es ist eben das Herz des Menschen. Es sind nicht die äußeren Umstände, die verantwortlich sind für Hochmut und Gottvergessenheit und das daraus resultierende Unglück. Es gibt Beispiele in der Bibel und in der Kirchengeschichte dafür, dass reiche Menschen ein Vorbild gewesen sind für Demut und Dankbarkeit. Wir denken an Abraham, das war ein reicher Mann. Wir denken an David, der war überaus reich, und noch reicher war ein Salomo. Wenn wir jetzt einmal absehen von dem, was er im Alter so getan hat, aber manche gehen davon aus, dass er wieder zurechtgekommen ist, dass er Buße getan hat und dann das hohe Lied der Liebe verfasst hat. Das ist ein Gleichnis für unsere liebevolle Beziehung, die wir haben, Liebesbeziehung, die wir haben zu unserem Herrn Jesus. Es gibt Beispiele, oder noch ein Beispiel aus der Bibel, Nehemia, für mich persönlich immer ein großartiges Beispiel dafür, ein reicher Mann, dessen Herz für Jerusalem schlug, nicht für seinen Reichtum, den er sicherlich genossen hat, aber sein Herz schlug für Jerusalem, und er kam nach Jerusalem, um die Mauern Jerusalems wieder aufzubauen, trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes. Das könnte man auch über einen Nehemia schreiben. Also, es war nicht der Reichtum, nicht der Wohlstand, nicht der Überfluss bei den Israeliten, sondern ihr Herz, ihr böses Herz war es. Es gibt also Beispiele dafür, dass ein reicher Mensch durchaus dankbar sein kann und in der Demut leben kann. Und dafür gibt es in der Kirchengeschichte viele Beispiele. Ich denke an den Millionär Otto Preuß, der am Holstenfall in der Gemeinde von Heidmüller seinen schlichten, einfachen Dienst getan hat, die Leute begrüßt hat am Eingang und auch die Stühle wieder richtig gestellt hat. Ein sehr demütiger Mann, dem die Gemeinde finanziell viel zu verdanken hatte, durch dessen Gelder auch ein Krankenhaus gebaut werden konnte. Ein Mann, der viel Gutes getan hatte, aber sein Herz hing nicht am Reichtum, sondern an Jesus. Also, Wohlstand ist nichts Negatives, das wollen wir uns merken. Das ist ganz wichtig. Wohlstand an sich ist nichts Negatives. Und ein Bruder sagte neulich noch, wies darauf hin, 6 Jahrzehnte hat es immer gut gehabt. Niemals hat er hungern müssen. Und denken wir an die medizinische Versorgung, die wir haben dürfen. Wie dankbar dürfen wir doch sein. Alle geistlichen, aber auch materiellen Segnungen dürfen wir dankbar aus Gottes Hand nehmen. Wir dürfen sie genießen und Gott damit und dadurch verherrlichen. Seht mal, also ich will das nochmal betonen. Und das passt im Grunde genommen auch zu der Predigt, die wir am vergangenen Sonntag gehört haben, über einen Abschnitt aus dem Buch Prediger. Es ist nicht der Wohlstand, sind nicht die guten Gaben, die Gott uns gibt, sondern es ist das menschliche Herz, das nicht recht damit umgehen kann. Wir dürfen doch diese Dinge genießen. Es gibt ein schönes Wort aus der Apostelgeschichte, Kapitel 14. Da sagt Paulus in Lystra, zwar hat er in den vergangenen Zeiten alle Heiden ihre eigenen Wege gehen lassen, und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Das sagt er von Menschen, die von Gott nichts wussten. Gott hat ihre Herzen mit Freude erfüllt. Und nach der alten Luther-Übersetzung heißt es, Gott hat ihre Herzen mit Speise und Freude erfüllt. Wusste Luther nicht, dass die Speise in den Magen geht und nicht ins Herz? Nun, man sagt, Liebe geht durch den Magen. Aber auch Freude geht durch den Magen. Wir dürfen uns doch freuen an dem, was wir täglich genießen dürfen. Auch heute wieder genießen dürfen, in der Gemeinschaft miteinander. Wenn schon gottlose Menschen, die ihren eigenen Weg gegangen sind, das genießen durften und Freude daran haben durften, wie viel mehr wir, die wir den Geber aller Gaben kennen, dürfen uns freuen an den guten Gaben Gottes. Nur, dass sie sich nicht, es kommt nicht der moralische Zeigefinger, ja, sondern einfach eine liebevolle Ermahnung. Nur, dass sie sich nicht zwischen uns und den Geber stellt. Das darf nicht sein, ja. Wenn mein Herz hängt an dem Herrn Jesus, darf ich all die guten Gaben genießen, die Gott schenkt. Und das sind viele. Unzählbare, auch irdische Wohltaten. Das ist auch wichtig, dass wir das den jungen Leuten, den Kindern und den Jugendlichen vermitteln. Sonst haben sie nachher den Eindruck, ja, christlicher Glaube, das bedeutet also, das darf ich nicht tun und das darf ich nicht tun und jenes darf ich nicht tun, ja. Das ist es doch nicht. Sondern wir dürfen uns freuen an dem Heil in Christus und auch an allen irdischen Gütern, an den natürlichen Freuden, die Gott uns schenkt durch seine Gaben. Das könnte man noch vertiefen, aber das wollen wir jetzt mal hier zurücklassen. Jetzt kommen wir zum Schluss. Ich danke zunächst einmal dafür, am Erntedanktag, dass ihr bereit seid, noch zu folgen. Die wichtige Frage, ihr Lieben, vielleicht kommt es überraschend für euch, aber setzt euch dann damit auseinander. Wenn nicht jetzt, dann später zu Hause. Wie kommen wir denn nun zu einem dankbaren Herzen? Und wie bleiben wir dankbar, auch in der Zukunft? Darum geht es ja hier in diesem Text. Ja? Hütet euch vor der Undankbarkeit. Das heißt, bleibt dankbar, auch in Zukunft. Wenn es euch gut geht, wenn ihr Überfluss habt, wenn ihr im Wohlstand lebt, das wird ja alles hier zum Ausdruck gebracht, wenn ihr schöne Häuser baut und so weiter und so fort. Es wäre geradezu verhängnisvoll, wenn wir aus dem, was wir jetzt gehört haben, den Schluss ziehen würden, wir wollen in Zukunft noch dankbarer werden. Ihr kennt das ja auch, wenn dann gesagt wird, das kennen wir von uns selbst und auch von anderen, ja, man müsste eigentlich. Ne? Das ist Ausdruck toter Werke. Ne? Also wenn Gott etwas sagt, dann kann ich nicht sagen, man müsste eigentlich. Ne? Das geht nicht. Also entweder sagt Gott es, dann habe ich gehorsam zu sein, oder er sagt es nicht. Dann brauche ich an der Stelle nicht gehorsam zu sein. Beziehungsweise kann ich etwas unterlassen. Ja? Also, wir wollen in Zukunft noch dankbarer werden. Der Satz eines klugen Mannes, kennen manche unter uns, der würde dann drohend über uns schweben. Der Weg zur Hölle ist, womit gepflastert? Mit guten Vorsätzen gepflastert. Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen. Ich will jetzt gar nicht zu sprechen kommen auf Neujahr wenn sich Menschen vornehmen, dieses oder jenes zu tun in Zukunft. Es wird doch nichts draus, ja? Aber wir Gläubigen, wir machen doch dieselben Erfahrungen, oder nicht? Dann nimmt man sich etwas vor, das muss sich bessern und das muss sich bessern und das, und dann muss man feststellen, wieder nichts draus geworden, ja? Und dann wälzt man den Stein wieder nach oben, ne? Wie in dieser alten Geschichte. Gute Vorsätze helfen nicht. Warum nicht? Weil unser Herz böse ist, ihr Lieben. Der Herr lässt seinem Volk sagen, Vers 18, bin ich ja noch in der Apostelgeschichte, Vers 18, sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Das heißt, seine Treue ist es, der sie alles zu verdanken haben. Das sagt der Herr ihnen unmissverständlich in Kapitel 9, das dann folgt, in den Versen 4 folgende. Lest euch das bitte zu Hause durch, das ist meine Bitte, ja? 5. Mose Kapitel 9, die Verse 4, Vers 6, wo der Herr deutlich macht, nicht um eurer Gerechtigkeit willen, sondern ihr seid ein halsstarriges Volk. Um der Verheißung willen, die ich euren Vätern gegeben habe, um meiner Treue willen, führe ich euch in dieses Land hinein und vertreibe die Völker vor euch her. Nicht um euret Willen, nicht weil ihr so gut seid. Ihr habt ein böses Herz, ihr seid halsstarrig. Und darum konnten sie auch in dem Bund Gottes, in dem Gesetzesbund nicht bleiben, wie Paulus sagt im Hebräerbrief. Sie konnten darin nicht bleiben. Es ist dem Fleisch unmöglich, Gott gehorsam zu sein. Und wir sind ja nicht besser als Israel. Wir haben von Natur aus ein böses Herz, ein halsstarriges Wesen, ein Herz, das immer den Irrweg will, ein undankbares Herz. Wir brauchen ein neues Herz, ihr Lieben. Wir brauchen ein williges Herz, ein dankbares Herz, das nur von der Gnade Gottes lebt und von nichts anderem. Und das ist der einzige Segen guter Vorsätze, dass wir mit ihnen oder in ihnen vor Gott zu Schanden werden. Und das hat das Volk Israel nicht begriffen. Das Volk Israel hat insgesamt bis heute diese Lektion unter dem Gesetzesbund nicht gelernt. Sonst hätten sie mit Freuden den Herrn Jesus Christus als ihren Messias und als den Sünderheiland angenommen im Glauben. Mit Freuden. Wenn sie dazu Schanden geworden wären, aber sie meinen immer noch, wir können es ja tun. Ne? Wir schaffen das schon. Unser Herr Jesus Christus hat als das Lamm Gottes unsere Halsstarrigkeit und Undankbarkeit getragen. Im neuen Bund, im Gnadenbund, hätte der Herr Jesus ihnen, dem Volk Israel, ein neues Herz geschenkt. Das war ihnen verheißen worden. Die Dankbarkeit unseres Herrn Jesus wäre ihnen zugerechnet worden. Und das ist etwas Großartiges, ihr Lieben. Wir müssen erstmal mit unserer Dankbarkeit zu Schanden werden vor Gott, damit wir dankbar sind in Christus, als solche, denen die Dankbarkeit Christi zugerechnet wird vor Gott. Und die reicht aus. Ich mag von Natur aus für das eine oder andere dankbar sein, auch Gott gegenüber, aber das ist ja alles unvollkommen und durchdrungen von Sünde und Egoismus. Nein, wir brauchen eine vollkommene Dankbarkeit Gott gegenüber, und diese Dankbarkeit ist unser Herr Jesus Christus, unser Stellvertreter. Er ist unsere Dankbarkeit vor Gott, und von daher wirkt der Heilige Geist auch etwas an Dankbarkeit in unserem Herzen, wenn auch in unvollkommener Weise. Das Gesetz, die Forderung hier, ja dankbar zu sein in Zukunft, das Gesetz muss uns erst zu undankbaren Menschen machen. Damit wir dankbar sind in Christus, in ihm allein. Er ist unsere Dankbarkeit vor Gott. Und er sorgt durch den Heiligen Geist dafür, dass wir in dieser Dankbarkeit auch bleiben. Statt gute Vorsätze zu fassen, werde mit deiner eigenen Dankbarkeit vor Gott zu Schanden und bekenne, dass du undankbar bist. Ihr Lieben, das ist immer Voraussetzung für einen Neuanfang. Nicht, dass du etwas besser machen willst. Jetzt setzen wir uns mal zusammen und überlegen mal, was wir in Zukunft besser machen können. Das ist der falsche Weg, das ist der Gesetzesweg. Nein, man setzt sich zusammen und überlegt, wo man schuldig ist vor Gott. Man bekennt seine Undankbarkeit, man bekennt seine Sündhaftigkeit. Das ist immer der Anfang Buße, Sinnesänderung, das ist immer der Anfang ein Neuanfang. Von daher ist es nur möglich und nicht anders. Alles andere ist der Gesetzesweg. Also bekenne deine Unreinheit, wenn du in Christus Jesus rein sein willst. Bekenne deinen Stolz, wenn du in Christus Jesus demütig sein willst. Bekenne, dass du ein Sünder bist. Gott macht uns erst zu Sündern, um uns dann in Christus zu Heiligen zu machen. Ihr Leben, es geht immer durch das Gegenteil. Und diesen Weg, den wollen wir nicht. Den umgehen wir. Das ist im Grunde genommen ein Umgehen des Kreuzesweges. Dessen, was Gott in Christus getan hat. Also bekenne erst einmal, dass du so bist, wie du bist, nämlich ein undankbares, halsstarriges Wesen. Dann hast du in Christus alles, was du brauchst, auch ein dankbares Herz. In mir selbst habe ich nichts, in Christus habe ich meine volle Dankbarkeit Gott gegenüber. Deshalb dankt Paulus Gott durch Jesus Christus. Deshalb haben wir alles durch ihn und in ihm und nicht in uns selbst, auch die Dankbarkeit. Ergreife also im Glauben die Dankbarkeit Christi, bleibe in seiner Dankbarkeit dem Vater gegenüber, so wird dein Herz mehr und mehr überfließen vor Dankbarkeit und von Dankbarkeit für alles, was Gott dir ist und was er für dich getan hat, tut und noch tun wird. Amen.